Deutschland ist so ein bisschen diese ganze Hormon- und diese Pharmaindustrie so, schon sehr stark. Aber es gibt eigentlich gar keinen Grund, da nicht auf die Spirale umzusteigen.
Das war wirklich krass. So eine richtig lange Zeit, wo kein Schwein gecheckt hat, dass die Depressionen, die ich hatte, mit der Pille zusammenhängen.
Ne, bei Männern muss man einfach hinter den Hoden fassen. Da sind die Samenleiter und die kann man dann durchtrennen. Das ist wirklich ein einfacher Eingriff in Lokalanästhesie.
Also können wir bei einem Escort-Date eigentlich mal machen. Einfach mal den Hoden fassen.
Warum machst du Escort-Date?
Geliebte auf Zeit mit Luisa und Lenia.
Luisa, ich habe heute mal eine kleine Erholung für dich. Du bist ja immer so ein bisschen anti-spirituell und sowas.
Ja,
und irgendwie haben wir gerade im Podcast relativ viel davon.
Deswegen haben wir heute
eine goldene Fickmaschine.
Nee, ach so. Nein, das nicht. Aber wir haben was für, du hast ja dieses schöne Wort geprägt, Vagina-Atheistinnen. Und heute haben wir was für so richtig echte Vagina.
Ich habe das gesagt, Vagina-Atheistin.
Ja, das hast du bei uns, so halb.
Ach.
Du hast sowas Ähnliches bei uns im Chat geschrieben und ich habe mich verlesen.
Ach so,
und
dachte,
das ist ein cooles Wort. Das heißt, du hast quasi per accident dieses Wort geprägt. Und ja, wir haben heute eine Gästin für echte Vagina-Atheistinnen, die einfach nur so medizinische
Fakten
haben
Hallo sagen,
wollen. Genau, und jetzt darfst du Hallo
Ach so.
Sagen.
Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid mit mir, der Vagina-Atheistin. Und Lenia und einer Expertin auf dem Gebiet der Vagina und allem, was da noch so hinten dran hängt.
Und vorne dran hängt.
Vorne, hinten,
oder
überall. Genau.
Genau.
Schön, dass du da bist.
Ja, heute ist Mandy Mangler hier. Hi Mandy.
Hallo.
Du bist Gynäkologin, wie ich das richtig verstehe, und hast auch selbst einen Podcast, den Gyncast heißt der, glaube ich, ne?
Mhm.
Ja. Und da geht es so um alle Themen rund um Gynäkologie.
Rund um Vulva und Vagina, genau.
Ja.
Und alle anderen Organe, die auch noch eine Rolle spielen.
Ja,
ja.
Cool. Ja, wir haben heute so ganz viele Fragen an dich gesammelt, die alle so richtig typisch so zwei kleine Mädchen in der Pubertät kommen das erste Mal zu Frauenärztin und wollen so ganz viele Sachen wissen. Ja, ich würde sagen, damit.
Na, ich bin mir sicher, dass ihr schon Expertinnen seid, aber ich hoffe, dass ich noch ein paar Fragen auch beantworten kann.
Ja, man stellt es immer fest, wie wenig ich eigentlich weiß.
Ja.
Ja, unser erstes Thema, unser erster Punkt war wirklich so der Urschleim eigentlich. Welche Verhütungsmethoden gibt es? Einfach so als Hintergrund, dass viele Menschen irgendwie denken, so die Pille ist so das Einzige, was man machen kann. Und wir da beide auch so unsere Wege zur Verhütungsfindung gehabt haben. Und ich dachte, vielleicht können wir das mal kurz zusammenfassen, was es noch gibt, was man noch machen kann.
Ja, Verhütungsmittel, da gibt es ja natürlich ganz viel zu sagen. Und man kann gar nicht sagen, dass es ein ultimatives Verhütungsmittel gibt, sondern in unterschiedlichen Lebensphasen gibt es unterschiedliche Verhütungsmittel, die dann am besten zu der jeweiligen Person passen. Und das ist natürlich auch was, wo die jeweilige Person selber entscheiden muss, ne? Mit wie vielen Menschen hat sie gerade Sex? Wie ist die Sexfrequenz? Was möchte sie eigentlich mit der Verhütung bewirken? Keine Schwangerschaft oder besteht das Risiko von sexuell übertragbaren Erkrankungen? Erkrankung auch und so weiter. Also so Verhütungsberatung ist relativ komplex und gerade vor ein paar Wochen hat ja das Kondom irgendwie in Deutschland das auf Platz 1 gesprungen von den Verhütungsmitteln. Früher war das oft die Pille. Und deswegen, also ich als Gynäkologin finde das natürlich toll. Das Kondom ist ein super Verhütungsmittel. Ne? Es gibt es in allen möglichen Varianten und Farben, Formen mit allen möglichen Geschmäckern. Und deswegen ist es natürlich doch ein sehr schönes Verhütungsmittel, weil es den Nutzen so mit dem vielleicht, sagen wir mal, Sinnlichen der Sexualität auch verbinden kann.
Und ist es nicht so, dass das Kondom viel unsicherer ist als die Pille? Ich habe das irgendwie so im Kopf, dass es irgendwie nur so 70% Sicherheit hat oder so und die Pille irgendwie so 99 oder so?
Nee, Gott sei Dank nicht. Also es kommt natürlich total darauf an, wie man das Verhütungsmittel benutzt. Ne? Also auch die Pille, die muss man ja zum Beispiel regelmäßig nehmen und so. Und wenn man das Verhütungsmittel, wie es optimalerweise benutzt wird. Und da, wenn man die Pille optimal benutzt, dann hat die eine sehr hohe Verhütungswahrscheinlichkeit. Wenn man das Kondom optimal benutzt, dann hat es eine sehr hohe Verhütungswahrscheinlichkeit. Aber dieses optimal Benutzen zum Beispiel beim Kondom schließt eben auch ein, das passende Kondom zu
haben. Also nicht zu groß, nicht zu klein, das ordentlich zu entlüften, bevor man es rauftut und so.
Wie
und
deswegen, entlüften? Ach so, diese Luft oben raus.
Dieser kleine Schniepel da, genau.
Ja, ich dachte jetzt, man muss es einmal so ein bisschen so wie guten Wein, den muss man einmal so ein bisschen so an die Luft, so ein bisschen an die Luft lassen, ja.
Bisschen.
Der muss atmen.
Genau. Und deswegen ist es halt immer so bei diesen Verhütungsmitteln, wenn man so von der reinen Sicherheit ausgeht, dann ist zum Beispiel die Spirale, so kann man sagen, wenn man so alles in einen Topf schmeißt, ist die Spirale somit das sicherste, also das ist eigentlich das sicherste Verhütungsmittel. Weil man muss selber nicht viel machen, ne? Man kriegt sie sozusagen eingesetzt und dann muss man selber nicht mehr viel machen, nicht dran denken, jetzt was einzunehmen oder hat kein Userinnenproblem, das irgendwie zu groß, zu klein, irgendwas so. Das ist, genau.
Mhm. Okay, und ist es da egal, ob man die, weil ich habe ja zum Beispiel die Kupferkette und Luisa, du hast ja die Hormonspirale, richtig?
Genau.
Und ist, macht das dann nochmal einen Unterschied, ob man da quasi was mit oder ohne Hormonen hat?
Ja, das macht schon einen Unterschied. Zum Beispiel, wenn man jetzt mit Hormonen eine Spirale hat, dann ist der doch relativ große Vorteil, dass man sehr wenig menstruiert oder fast gar nicht menstruiert.
Ich habe gar nicht mehr meine Tage, seitdem ich die habe.
Mhm. Mhm. Genau, das ist natürlich total praktisch, ne? Man menstruiert nicht mehr. Das ist schon wirklich eine große Bürde im Leben irgendwie abgenommen. Auf der anderen Seite sind es eben Hormone, die wirken zwar meist nur lokal, also nur an der Gebärmutter, machen jetzt nicht groß irgendwie im Blut irgendwelche Veränderungen. Von daher sind die Nebenwirkungen auch gering. Aber da muss man halt für sich selber gucken, was für einen passt, ne? Bei der Kupferspirale ist es so, dass die Menstruation zum Teil sogar stärker ist und das manche stört das
ja,
halt.
Ja, für mich war das eine richtige Belastung. Ich hatte früher die Kupferspirale, da habe ich echt ziemlich stark meine Tage gehabt und auch sehr große Schmerzen und jetzt habe ich die ja gar nicht mehr. Aber ist das irgendwie schlecht? Weil manchmal wird mir so gesagt, also wenn ich das so erzähle, ich kriege meine Tage ja gar nicht mehr wegen der Spirale, dann gucken mich Leute immer so entsetzt an und sagen, ja, aber du musst doch deine Tage bekommen, das ist doch voll wichtig. So nach dem Motto, so mal ausspülen oder so. Also ist das so? Also muss man seine Tage bekommen?
Einmal durchlüften halt, ne?
Ja, durchlüften.
Nee, erfreulicherweise ist es überhaupt nicht schädlich für den Körper. Wenn man jetzt unter der Hormonspirale nicht mehr menstruiert, ist es sowieso so, dass wir heutzutage viel zu viel menstruieren oder viel, viel mehr als frühere Generationen in der Evolution, also frühere Menschen. Und deswegen, das ist überhaupt nicht schlimm. Das macht auch keine Krankheit oder irgendwie, das macht gar nichts schlechter. Im Gegenteil, das macht viele Sachen sogar besser. Zum Beispiel Menstruationsschmerzen oder Endometriose oder sowas. Also das ist ja eine gutartige Erkrankung, wo man sehr starke Regelschmerzen hat. Und das kann sogar weggehen dadurch. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile davon, nicht zu menstruieren.
Ach, Wahnsinn. Ja, also das mit der Endometriose habe ich mitbekommen. Eine Freundin von mir hat das richtig stark. Die hat deswegen tatsächlich die Pille jetzt verschrieben bekommen, damit diese Endometriose nicht weiter wuchert. Also das ist so eine Wucherung. Ich versuche das jetzt mal, du kannst mir ja verbessern. Es ist so wie eine Schleimhaut, die einfach wächst im Körper und dann immer irgendwie größer wird. Und sie musste auch schon operiert werden deswegen. Und das war auch eine sehr schmerzhafte Operation. Und auch die Nachwirkungen davon waren irgendwie monatelang noch zu spüren für sie. Und deswegen nimmt sie jetzt eben die Pille, damit das nicht weiter wuchert. Und das sozusagen, sie hat auch gemeint, wir bluten zu lange und zu viel sozusagen. Oder wir haben einen zu großen Zeitraum. Also sozusagen, war das korrekt, was ich da so...
Ja, genau. Sehr, sehr gut zusammengefasst und sehr richtig. Und genau so ist es. Also das sind so Schwucherungen und die tun irre weh, weil die jedes Mal mitbluten mit der Menstruation. Und das ist unangenehm. Und je weniger man menstruiert, desto weniger tun auch diese Wucherungen weh, natürlich, genau.
Lenia, du jetzt hast doch so eine Wucherung. Ja. Hast du die eigentlich in der Schulter? Sag mal, wuchert das bei dir eigentlich in der Schulter?
Wir haben jetzt aber das Thema Verhütungsmittel eigentlich noch nicht so ganz abgeschlossen, oder? Wollen wir zur Endometriose wechseln oder wollen wir noch...
Könnt ihr da nochmal zurückwechseln? Ich will das jetzt wissen, ob du eine Wucherung in der Schulter hast.
Ja, okay, machen wir so. Ich passe mich einfach an. Ich habe ja gar kein autistisches Problem damit, dass wir einfach die Themen wechseln. also Endometriose, das ist selbstdiagnostiziert, ja. Genau, ich weiß nicht, Mandy, ob du das auch hast, wenn dann Leute so zu dir kommen und sich dann so selbstdiagnostizieren und dann auf einmal besser wissen als du, was sie haben, weil sie ja Google gefragt haben. Aber ich hatte, das hat sich aber tatsächlich vor einem Jahr wieder so ein bisschen geändert, immer so, wenn ich meine Menstruation hatte, extrem dolle so Schulterschmerzen in der rechten Schulter. Und dann habe ich herausgefunden, dass das irgendwie einen so typischen Endometrioseherd im Zwerchfell oder sowas gibt. Und von da aus geht halt irgendein Nerv wohl in die Schulter. Und dadurch ist es dann irgendwie bei manchen Frauen so, dass sie halt in der rechten Schulter dann Schmerzen haben. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal irgendwas gehört?
Ja, also das auf jeden Fall hat sich bei dir die Google-Suche offensichtlich gelohnt, ja, weil das ist alles völlig richtig. Es gibt es also, dass, dass auf der rechten Zwerchfellseite, eben rechts oben über der Leber letztendlich, so eine Endometrioseherde sein können und die führen bei manchen Frauen zu Schluck auf oder eben zu Schmerzen in der rechten Schulter, genau. So wie vielleicht bei dir,
Schluck auf?
Kann sein.
Ja, ach krass. Nee, Schluckauf habe ich nicht. Aber es war tatsächlich halt so, dass ich dann, während ich meine Tage hatte, einfach kaum, also ganz wenig nur geatmet habe, weil jedes Mal, wenn ich eingeatmet habe, hat es so übelst doll in die Schulter gezogen und es war echt so, also ich konnte auch einfach nicht schlafen oder so dann, weil es so doll wehgetan hat. Vielleicht so eine kleine Aufreger-Story. Ich bin halt damit schon zu verschiedenen Frauenärztinnen gegangen und an einer, an die ich mich zum Beispiel erinnere, die wusste auch, damals habe ich noch Physik studiert und das wusste sie halt irgendwie und dann meinte sie so, ja, ach, das ist ja normal, dass man als Physikstudentin mal so ein bisschen Nacken- und Schulterschmerzen hat. Das ist ja auch ein anstrengendes Studium. Und die meinte so, nee, Endometriose in der Schulter gibt's nicht. Und genau, das war halt auch so, das wusste man halt damals einfach irgendwie, wusste halt niemand. Und dann, als ich dann meinte, naja, auf Google stand, dass das so und so sein kann, dann wurde ich halt direkt so schief angeguckt.
Und wie ist es dann weggegangen?
Tatsächlich einfach, also ich hatte das auch, das ist auch erst gekommen bei mir, als ich so... Ich glaube, als ich so 19 war oder 20, da hatte ich das erste Mal. Und dann ist es jetzt irgendwie so vor einem Jahr, ungefähr ein, zwei Jahren, ist es irgendwie weggegangen. Und jetzt, also jetzt habe ich es nur noch so ganz leicht, aber halt überhaupt nicht mehr so schlimm. Genau, ich habe da aber auch nichts verändert eigentlich. Also irgendwie ist es einfach, weiß ich nicht, hat sich vielleicht einfach irgendwas hormonell verändert oder so.
Also Endometriose ist eben auch eine Erkrankung, die so eine unterschiedliche Dynamik haben kann. Also manchmal ist sie aktiver als sonst und vielleicht ist es jetzt einfach so, dass dein Körper auch selber es geschafft hat durch manchmal Ernährung oder Bewegung oder was auch immer, so Immunsystem, das von selber einzudämmen. Das ist sehr gut möglich, ja.
Und würde man das sonst, also kann man das irgendwie operieren oder hilft dann wirklich nur quasi eine Verhütung zu wählen, dass man gar nicht mehr menstruiert, wenn man so dolle Schmerzen hat?
Also es ist beides möglich. Also man kann zum Beispiel, wenn das jetzt ein Endometrioseherd am Zwerchfell gewesen wäre, hätte man den wegoperieren können. Das wäre schon gegangen. Aber man muss ja auch nicht immer alles operieren. Das ist meistens eben auch anders behandelbar durch zum Beispiel Hormone oder die Spirale oder so. Oder in deinem Fall eben eine Form von Selbstheilung durch den Körper. Das gibt eben auch sehr viele noch zusätzliche Maßnahmen, so anti-entzündliche Ernährung, Bewegung und so weiter. Also, und vielleicht war das so eine Lebensphase bei dir, wo das eben auch so deinem Immunsystem ein bisschen besser gelungen ist, das einzudämmen.
Das müsste doch eigentlich so die Zeit gewesen sein, wo du angefangen hast, dich vegan zu ernähren und diese ganze olympische Gewichtshebesache gemacht hast. Nee, das war's.
Nee, also ich ernähre mich irgendwie seit 6 Jahren vegan und das ist jetzt vor 2 Jahren hat sich das irgendwie geändert.
Ah, okay.
Also eigentlich habe ich da nichts geändert, außer dass ich mich also neu verliebt habe. Vielleicht hat das irgendwas.
Ja. Besseres Sex.
Man weiß es ja nicht, ne? Aber ist es eigentlich so, also wenn man das quasi nicht behandelt, dass das dann irgendwie irgendwelche Vernarbung geben kann oder immer schlimmer wird? Oder ich weiß auch gar nicht genau, ich habe irgendwie mal gelesen, dass das so ist, dass diese Schleimhaut dann quasi, wenn man menstruiert, dann auch blutet und das Blut dann einfach irgendwo hin muss und es deswegen dann so doll wehtut oder so, weil da so ein Druck entsteht. Also genau, muss man da unbedingt was machen oder kann man das quasi auch einfach durchleiden und dann ist es halt so?
Also es kommt immer ein bisschen darauf an, wie stark das ausgeprägt ist. Also prinzipiell ist es jetzt nicht so, dass bei jeder Person das dann so schlimm wird, dass es ganz schlimm wird und nur noch Schmerzen da sind oder man Probleme dann hat, Kinder zu bekommen, wenn man irgendwann welche haben möchte. Also das muss nicht passieren, aber es ist gut, wenn man das halt schon irgendwie im Blick behält, mit seiner Gynäkologin bespricht, die idealerweise ein bisschen auch darüber Bescheid weiß und dann guckt, ob man es behandeln muss oder nicht. Prinzipiell kann man sagen, man sollte es behandeln, wenn es die eigene Lebensqualität so stark einschränkt, dass man eigentlich nicht mehr so zurechtkommt, dass man immer Medikamente braucht und eigentlich dann trotzdem zu Hause bleibt, nicht arbeiten kann und eigentlich total kaputt ist. Ein paar Tage, wenn das ständig passiert, dann ist vielleicht an der Zeit, was zu tun.
Mhm. Ich habe auch tatsächlich zwei Freundinnen, wo es schwierig war, schwanger zu werden wegen Endometriose.
Mhm. Ja, was genau. Das kann dann so sein, dass die Organe dadurch eben auch beeinträchtigt werden, also Eileiter oder das verklebt, so wie du gesagt hast, linear. Und ja, dann muss man gucken.
Also das wäre quasi, wenn man so ein Endometrioseherd jetzt nicht so wie ich irgendwie im Zwerchfell hat oder sowas, sondern irgendwo, also man kann diese überall haben oder wie auch so im Eileiter oder so. Oder wie kommt es dann, dass man dann schwerer Kinder kriegen kann?
Im Eileiter hat man das meistens nicht so, aber die Eileiter sind relativ empfindlich eben auf dieses Blut, was du auch gerade erwähnt hast. Also dass diese Endometrioseherde eben immer ein bisschen mitbluten. Und dieses Blut ist dann häufig das Problem. Dann entstehen so Verklebungen von den Organen. Also zum Beispiel der Eileiter verklebt dann so mit sich selber oder mit dem Eierstock oder mit der Bauchwand. Und dann wird es einfach schwer für das Ei, sich mit dem Spermium zu vereinigen. Also das sind dann meist so mechanische Probleme.
Mhm. Ja, meine Freundin hat tatsächlich auch so die Empfehlung bekommen, ihre Eier einfrieren zu lassen. Für den Fall, dass sie dann irgendwann schwanger werden will, damit sie jetzt wieder die Pille nehmen kann, damit das nicht weiter wuchert und sie dann halt im Fall, dass sie schwanger werden will, dann das einsetzen lassen kann.
Das ist auch eine sehr gute Idee, wie ich finde. Also kommt immer ein bisschen drauf an, wie man fragt, aber so Eier einfrieren lassen für spätere Lebensphasen und auch bei Endometriose zum Beispiel, das scheint mir eine gute Idee zu sein. Also weil das einfach einem auch Zeit gibt, natürlich. Ne?
Würdest du so grundsätzlich, also das ist jetzt wieder, Lenia, du hast mich jetzt bestimmt, weil es ja komplett off-topic ist, würdest du so grundsätzlich so einer 30-Jährigen, so wie uns, so empfehlen, so Eier einfrieren zu lassen?
Ich bin 29 erst. Nee, ich bin sogar noch 28.
Wie alt bist du? Hä? So jung bist du?
Ja.
Hä?
Aber ist okay, ich fühle mich schon wie 30.
Was? Ich dachte wirklich, du bist mindestens 30. Ja, toll. Und gut, soll ich die Lenia wieder beleidigt? Und vom Topic abgewichen. Also ja, also die Frage ist, sollen Lenia und ich jetzt Eier einfrieren lassen?
Eier einfrieren.
So, wenn wir sagen, so, wir wollen jetzt noch nicht schwanger werden, aber vielleicht in 10 Jahren. Weil so junge Eier sind ja besser als so alte Eier, vielleicht?
Ja. Also da würde ich jetzt ganz gerne ganz lange mit euch drüber reden und euch viele Sachen fragen. So, das kommt ein bisschen auf eure eigene Lebensplanung natürlich auch drauf an und so. Aber unterm Strich, also wenn ihr mich jetzt fragt und ich weiß jetzt nicht so viel über euch und ich würde einfach sagen müssen, jetzt ja oder nein, würde ich am Ende des Tages sagen, ja, weil, so wie ihr sagt, das ist, also es gibt einem einfach auch nochmal ein bisschen Zeit und man, ja, junge Eier jetzt im Moment und so, das ist schon auch gut. Und wer weiß, vielleicht will man nicht mit 40, sondern mit 50 und heute ist alles möglich und deswegen, ja.
Aber man hat doch nur so eine begrenzte Anzahl an
Eiern,
oder?
Also mal beraten lassen, mal beraten lassen.
Also hat man dann quasi, also man nimmt dann quasi sich selbst Eier weg und dann hat man die ja auch später weniger, aber lässt sich dann wieder rein spritzen oder wie, also wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ganz so ist es nicht. Aber also so einfach funktioniert es leider nicht. Aber das stimmt schon, man hat diese Eier dann weniger. Aber da man so viele 100 Eier hat, darum geht's, also die auf die Paar kommt es dann nicht drauf an.
Ah, okay. Ich dachte immer, dass man deswegen auch irgendwann in die Menopause dann kommt, weil quasi einfach die Eier alle sind. Und wenn man dann Eier wegnimmt, dass man dann quasi auch früher in die Wechseljahre kommt. Oder ist das gar nicht so?
Also das wäre total toll, wenn das so einfach wäre, weil dann könnte man einfach die Pille zum Beispiel nehmen und würde Eisprünge dadurch sparen.
Ja.
Ne? Und dann könnte man sozusagen das Alter der Menopause nach hinten verschieben zum Beispiel. Aber das geht leider nicht. Das hat man ausprobiert. Das ist leider nicht der Fall.
Ah ja, okay. Und kostet es irgendwie sau viel, die einfrieren zu lassen?
Wollte ich stelle
mir
sagen.
Das immer so vor, so wie man lässt sich ja so, manche reiche Menschen lassen sich ja einfrieren, nachdem sie sterben, in der Hoffnung, dass man einen dann irgendwann wieder aufwecken kann. Dann kostet das irgendwie so ein paar Milliarden Euro. Aber wie ist das so bei so Eiern? Also was kostet sowas?
Naja, das kostet schon was. Also ich glaube, so man würde es jetzt nicht uneingeschränkt empfehlen, aber man würde halt sagen, mal beraten lassen oder mal drüber sprechen oder drüber nachdenken, das ist schon gut. Und das kostet ungefähr, also es kommt ein bisschen drauf an, was das Ziel ist. Man sagt immer so, man nimmt so viele Eier idealerweise raus, wie viele Lebensjahre man hat. Also bei dir jetzt, den Jahr 28, wäre es schon ein gutes Ziel. Aber selbst wenn du nur 10 Eier einfrierst, sind es halt 10 Eier und 10 Möglichkeiten, eben auch schwanger zu werden.
Und das kostet ungefähr 2.500, 3.000 Euro für die Entnahme und dann einfrieren ungefähr mehrere hundert Euro im Jahr.
Wow, das ist auch
okay,
teuer.
Okay, das muss man schon wollen dann. Ja, das ist schon teuer, aber ich überlege auch gerade, so ein Kunde von mir hat mir mal erzählt, dass die haben Kinder bekommen mit der künstlicher Befruchtungsding und der meinte auch, das hat irgendwas, hat er sogar gesagt, im Zehntausender-Bereich gekostet oder so. Also ich glaube, so Kinder sind halt einfach teuer, oder? Also
aber guck mal, du musst die 3.000 Euro bezahlen, um das rausnehmen zu lassen. Dann
ja,
hast du deine 10 Eier.
Nochmal.
Wenn du dann am Ende hast du Pech, dann gehen alle 10 nicht. Aber dann musst du die auch noch über 10 Jahre einfrieren. Das sind dann auch so mehrere hundert Euro im Jahr. Dann sind es, was weiß ich, auch nochmal so, 5.000 Euro. Und dann musst du ja noch die künstliche Befruchtung machen, die dann auch nochmal was kostet.
Ja,
die kostet ja auch nochmal so 10.000, oder?
Da muss man es schon richtig wollen.
Dann sind es so insgesamt 20.000.
Dann bekomme ich lieber jetzt ein Kind, glaube ich.
Das ist billiger.
Also, also 20.000 Euro sind es nicht, aber es sind schon mehrere tausend Euro. Das stimmt. Je nachdem, wie erfolgreich man ist, auch mit dem Eier dann kriegen. Ne? Manchmal geht es ganz einfach, manchmal braucht man da mehrere Anläufe dafür.
Aber man muss die ja dann, wenn man die später befruchtet, wieder einsetzt, das kostet ja auch wieder Geld.
Das kostet auch wieder Geld. Das kostet dann auch so 2.000 Euro ungefähr.
Okay, also schon ganz schön krass irgendwie, ganz schön viel.
Mhm.
Ich dachte gerade noch, weil wir hatten ja eigentlich ursprünglich über Verhütungsmethoden angefangen zu reden und sind dann irgendwie in die Endometriose abgebogen, was ja auch irgendwie ein bisschen was mit der Pille und der Verhütung zu tun hat. Ich wollte dich nochmal fragen, es gibt ja so ein, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder ob es Wirklichkeit ist, dass die Pille verjüngt, also dass sie jung macht oder wenn man die über die Menopause hinweg nimmt. Was weißt du darüber? Stimmt das?
Also die verjüngt jetzt nicht so, aber sie kaschiert so ein paar Sachen, die so zum Alterungsprozess manchmal dazugehören. Ja? Also zum Beispiel, also das ist jetzt auch wiederum ein sehr interessantes Thema, so Menopause und die Veränderung. Letztendlich, wenn wir aufhören, regelmäßig zu menstruieren, das fällt zufällig biografisch in die gleiche Lebensphase wie auch Alterungsprozesse. Und deswegen, wenn man da die Pille nimmt, wenn man verhütet, dann können gewisse Alterungsprozesse so ein bisschen abgemildert werden. Aber das heißt nicht, dass sie das Leben verlängert, sondern das ist mehr so ein bisschen so eine Täuschung oder so unter den Teppich kehren, so ein bisschen für eine Zeit.
Werbung.
Kennt ihr das, wenn man so manche Produkte zu Hause hat, die man halt einfach so jeden Tag benutzt, so ganz selbstverständlich und dann irgendwie erst später checkt, dass man sogar daraus noch so ein Self-Care-Ritual machen kann? Ich hatte diese Erfahrung jetzt letztens mit Deo. Deo war für mich immer irgendwie sowas, was halt so zu Hause rumstand in irgendeiner hässlichen Flasche und man halt einfach so morgens einmal so zack, zack raufgeschmiert hat, bis ich dann Wild entdeckt habe. Wild ist so eine super coole, hippe Deo-Firma, die nachhaltige und ja, Deos mit natürlichen Inhaltsstoffen machen. Und irgendwie ist das so eine von diesen Sachen, wo ich jetzt dieses super geile Deo habe und mich einfach so jeden Morgen freue, das raufzumachen. Kennt ihr das? Also ja, mir geht's auf jeden Fall so. Wild kommt nämlich in so einer nachfüllbaren, total schönen Aluminiumverpackung. Es gibt übrigens online auch so eine richtig süße mit so Bienen drauf. Ich habe mich einfach mega in die verliebt. Das ist einfach so süß. Und das kann man eben immer wieder nachfüllen. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal diese ganze Deo-Verpackung wegwerfen, sondern es gibt dann diese Refill-Packungen aus Papier, die man da so reinsteckt und immer wieder benutzen kann. Und dann hat man eben viel weniger Müll. Und Wild enthält eben auch natürlich Inhaltsstoffe. Das heißt, ihr habt keine Aluminiumsalze, Parabene oder Sulfate. Und stattdessen so schöne Sachen wie Shea-Butter oder Kokosnussöl für die extra Pflege und Feuchtigkeit. Alles natürlich auch vegan und tierversuchsfrei. Und ich muss sagen, das klingt immer alles schön und natürlich bin ich davon Fan. Aber was mich dann am Ende wirklich überzeugt, ist halt einfach oft der Geruch. Ich bin ja so ein richtiger Geruchsmensch. Wissen ja wahrscheinlich auch viele von euch. Und gerade bei Deo, finde ich, gibt es ja so viele, die irgendwie so einen ganz synthetischen Geruch haben. Und wenn man dann mal zu nah mit der Nase an die Achseln geht und so einen Zug nimmt, dann denkt man irgendwie, die ganze Nase wurde von innen einmal ausgebrannt oder so. Und bei Wild, die haben eben wirklich so einfach Düfte so wie für mich gemacht, also so total natürliche Düfte wie irgendwie Salbei Eukalyptus oder Rainforest Oasis. Das sind ja so Sachen, die ich total gerne mag, so waldige, erdige, kräuterige Düfte, aber eben auch so frische Düfte wie irgendwie Pink Grapefruit und Limette oder auch so süße Sachen wie Honig und Kaktus. Ich habe hier so ein Deo, das Fresh Cotton and Sea Salt, was so ganz einfach so wie frische Wäsche so richtig riecht. So wie als Kind zu Hause, wenn dann die frische Wäsche hing, wisst ihr so. Und es gibt aber auch so Düfte, wo man sich ein bisschen überraschen lassen kann. Zum Beispiel den Duft Thunderstorm, also Gewitter. Und die Beschreibung von dem Duft ist, dieser Duft riecht wie die frische, belebende Luft eines Gewitters, kurz nachdem es vorbeigezogen ist, mit Noten von frischem Regen, grünen Blättern und Eichenmoos. Also da wird man doch wirklich sehr gespannt, oder? Also ich bin jetzt auf jeden Fall zu Wild gewechselt und werde das jetzt irgendwie wahrscheinlich nur noch dieses Deo benutzen und alle verschiedenen Düfte einmal ausprobieren. Ja, und bin jetzt, nachdem ich so ein paar Tage das ausprobiert habe, schon richtig verliebt. Und wenn ihr euch auch verlieben wollt in die Deos von Wild, dann checkt doch mal deren Website aus. Ihr könnt es übrigens auch in Drogerien kaufen. Online gibt es aber noch mehr Auswahl. Und das Tollste, was ihr online habt, ist natürlich wieder ein Code von uns. Und zwar bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Produkte bei Wild mit dem Code Geliebte20, alles groß und zusammengeschrieben. Der Code und die Website ist natürlich unten in den Shownotes verlinkt. Ja, also schaut doch mal da vorbei, guckt euch die Düfte an und genießt den Sommer. Ich meine, passender kann es ja gar nicht sein. 20% Rabatt und Sommer, was will man mehr?
Werbung Ende.
Kriege ich dann weniger Falten? Also das fände ich ja ganz nett als Kaschierung so, selbst wenn ich dann nicht länger lebe.
Nee, da hat man Studien gemacht, haben geguckt, wenn man jetzt der Hälfte der Frauen so Hormone gibt und der anderen Hälfte nicht, sind die dann weniger faltig oder sind die dann attraktiver? Und da kann man sagen, nee, das hat sich nicht bestätigt.
Aber was verjüngt sich dann, wenn sich nicht das Erscheinungsbild frisch hält?
Also so zum Beispiel kann man jetzt mal sagen, ein Zeichen des Alterungsprozesses und auch der Menopause kann sein, muss nicht, dass Schleimhäute trockener werden. Also zum Beispiel Augen, Mund, Vulva, Vagina. Und wenn man dann die Pille nimmt, dann kann es sein, dass dieses erstmal noch nicht passiert oder erst ein bisschen später dann passiert. Dafür hat man aber andere Nebenwirkungen, die vielleicht auch nicht so günstig sind, wie zum Beispiel, dass für gewisse Krebsrisiken zum Beispiel dann sich verändern und erhöht sind. Also unterm Strich lohnt sich das nicht, deswegen die Pille zu nehmen. Man kann diskutieren, ob man andere Hormone deswegen nehmen kann.
Also und gilt das dann auch für die Spirale? Also die Hormonspirale, ist die auch, hat die gleiche Wirkung?
Für die Hormonspirale funktioniert es nicht ganz so, weil da ist nur das Gelbkörperhormon drin, also das Progesteron. Und dieses Progesteron, das hat zum einen so relativ wenig Wirkung im ganzen Körper und hat diese ganzen anderen Wirkungen, die das Östrogen hat, also dieses zweite und hauptsächliche Hormon auch, die hat es alles nicht, deswegen eher nicht.
Also es gibt gar keine Hormonspirale mit Östrogen drin?
Nee,
ah, okay,
genau,
gut, nicht. Weil ich darf nämlich zum Beispiel keine Östrogene nehmen, weil ich dieses Faktor 5 Leiden-Syndrom habe.
Mhm.
Und deswegen habe ich diese Spirale bekommen, weil das eben nicht dieses... Aber das ist ja interessant. Ich dachte irgendwie, es wäre so eine Special-Spirale.
Die wurde nur für dich gebaut, Luisa.
Ich habe natürlich keinen Peil von irgendwas. Okay, aber das ist natürlich irgendwie dann auch gar nicht so ein guter Trade-off, weil die Pille ja auch irgendwie nicht nur positive Effekte hat und dann die... Also du meinst, es gibt aber auch so andere Hormone, die man in der Menopause sozusagen nehmen kann, die dann diese Effekte auch haben. Mhm. Sind es dann auch Östrogene?
Genau, die sind ziemlich ähnlich wie die Pille, aber nicht ganz so. Also sind einfach so ein bisschen chemikalisch unterschiedliche Moleküle. Und das nennt man dann Hormonersatztherapie und diese kann man dann nehmen. Also zum Beispiel muss man aber auch nicht. Also es kommt immer auch so wie bei Verhütung. Da braucht man eine gute Beratung und jemanden, der einem da gut auch berichtet drüber.
Mhm. Was ist denn eigentlich, gibt's irgendeinen Grund, die Pille zu nehmen und nicht sich diese Hormonspirale einzusetzen? Weil gerade klingt es irgendwie so, also gerade so als Teenagerin habe ich halt damals sofort einfach die Pille bekommen und musste halt dann dran denken, die zu nehmen. Dann weiß ich noch, irgendwann habe ich das erste Mal Alkohol getrunken und habe mich dann übergeben. Und dann hatte ich übelste Panik, weil ich dachte, oh Gott, jetzt habe ich ja die Pille, die hatte ich irgendwie so 2-3 Stunden davor genommen. Und dann dachte ich so, oh Gott, jetzt habe ich die irgendwie ausgekotzt und jetzt werde ich bestimmt direkt schwanger und so. Ja. Und dann, also warum nimmt man da nicht einfach sowieso diese Hormonspirale oder irgend, also sowas? Das wäre doch eigentlich viel einfacher, oder? Gerade so für Pubertierende.
Das ist die total gute Frage. Das ist wirklich eine ungeklärte Frage, weil zum Beispiel Asiatinnen nehmen viel häufiger diese Hormonspirale. Da muss man ja nichts machen und muss sich um nichts kümmern. Eigentlich ist es für Teenager optimal. Mhm. Aber die Pille bei uns, man kann da sagen, in Deutschland ist so ein bisschen dieser ganze Hormon und diese Pharmaindustrie so, schon sehr stark. Aber es gibt, da hast du vollkommen recht, Linia, eigentlich gar keinen Grund, da nicht auf die Spirale umzusteigen. Früher war die Spirale nicht so gut, weil die war, die hatte Nebenwirkungen, dass sich da, das war so nicht so gutes Material wie heutzutage, dass man da Entzündungen bekommen hat. Aber heutzutage ist das Material so gut, dass das eigentlich nicht mehr vorkommt.
Ah, ich weiß auf jeden Fall ein Grund, warum man in Deutschland mehr die Pille nimmt als Teenie. Und zwar weiß ich noch, dass die Pille damals kostenlos war für mich. Und die Spirale, die kostet ja irgendwie so 300-400 Euro oder sowas. Das ist ja schon ein ganz schönes Ding für so eine jugendliche Person.
Ja, genau. Das hätte ja sein, also kann man ja so machen, dass die Spirale auch umsonst ist. Also das gibt ja jetzt gar keinen Grund, nur die Pille umsonst zu machen. Die Pille hat wesentliche Nachteile auch. Also die Pille ist ein sehr gutes Verhütungsmittel natürlich, aber sie hat wesentliche Nachteile, nämlich zwei Hauptnachteile eigentlich oder drei sogar. Also erstmal muss man die regelmäßig einnehmen. Das vergessen manche Teenager. Da gibt es Studien auch, die zeigen, dass da ungefähr 20-30% der Pillen vergessen werden. Das Zweite, was ich wirklich kritisch finde, ist, dass es eine bestehende Depression verstärken kann, also depressive Episoden auslösen kann, bis hin zu seltenen Fällen von richtig Selbstmord und Gefährdung. Das ist natürlich wirklich krass. Und das Dritte, das finde ich auch total krass, ist, dass es Libido-Verminderung machen kann. Das heißt, ich nehme ein Medikament, was eigentlich dazu führen soll, dass ich bedenkenlos Sex haben kann und meine Libido sinkt aber, dann habe ich gar keinen Bock mehr auf Sex und ich nehme aber dieses Medikament, das ist total merkwürdig, warum sollte ich es denn dann nehmen? Ne?
Ja.
Also, weiß nicht.
Na, das ist richtig krass, dass du das jetzt so sagst, weil ich hatte genau diesen Fall als eben 15-Jährige, wo ich die Pille bekommen habe, hat kein Schwein quasi sich darum gekümmert, wie es mir damit geht. Also ich hatte eben, es wurde festgestellt, okay, du hast dieses Faktor 5 Leiden-Syndrom, du kannst nur diese eine Pille nehmen, das war Cerazett heißt die. Ich weiß nicht, ob du die dann kennst. Und soweit ich weiß, ist die auch so ein bisschen bekannter dafür, dass sie Depressionen auch macht. Und ich war halt extrem depressiv in dem Teenager-Alter, also so 16 Jahre. Also ich war, ich würde auch schon sagen, so in Richtung Suizid gefährdet. Und das hat halt die Pille gemacht. Also ich habe das danach rausgefunden, weil ich sie abgesetzt habe, irgendwann nach Jahren und es dann weggegangen ist von einem Moment auf den anderen. Aber das war wirklich krass. So eine richtig lange Zeit, wo kein Schwein gecheckt hat, dass die Depressionen, die ich hatte, mit der Pille zusammenhängen. Nicht mal meine Therapeutin, ich bin ja dann zu einer Kinder- und Jugendtherapeutin gegangen mit diesen Problemen. Nicht mal die hat mich gefragt, nehmen Sie eigentlich die Pille? Da hat mich keiner danach gefragt und da war der Zusammenhang halt irgendwie ziemlich krass. Und ich hatte auch lange Zeit gezögert, die Hormonspirale zu nehmen, weil ich Angst hatte davor, dass dann diese Depressionen wieder kommen. Und jetzt habe ich halt festgestellt, ich habe die Hormonspirale und das ist kein bisschen so, dass sich da mein psychischer Zustand verändert hat oder so.
Das ist auch das, was man der Pharmaindustrie so ein bisschen vorwerfen kann und den Studien, dass sie das überhaupt nicht erforscht haben, was das eigentlich für psychische Folgen hat für Frauen mit der Pille. Das haben sie einfach ausgeblendet und nicht weiter erforscht. Deswegen gibt es da auch ganz wenig Informationen dazu.
Mhm. Ja. Ja, mir wurde das auch damals gar nicht gesagt. Aber heutzutage ist es ja Gott sei Dank, wird es glaube ich schon, also ich höre es auf jeden Fall immer öfter, dass es auch so dazu gesagt wird, dass das ein Risiko ist und so. Vielleicht, ich will noch so zu einem letzten, weil wir da auch viel Fragen zu bekommen oder ich irgendwie viel Fragen zu bekomme, und zwar dieses Femidom, also das Kondom für die Vagina quasi. Hast du damit eigentlich irgendwie so Erfahrung oder wie sicher ist das so?
Mhm. Also das Femidom, das ist auf jeden Fall ein extrem interessantes Verhütungsmittel, was zum Beispiel in Ländern wie Südafrika öfter benutzt wird als bei uns. Man kriegt es in Deutschland auch sehr schwer nur. Also man kann es in manchen Apotheken kaufen zum Beispiel. Und ich finde, man sollte es mal ausprobieren, weil es ist schon irgendwie ein interessantes Verhütungsmittel. Und wenn man es richtig benutzt, so wie mit allen Verhütungsmitteln, dann kann es eben nicht nur gegen Schwangerschaft, sondern auch sexuelle übertragbare Erkrankungen verhüten und vermeiden. Und das ist ja natürlich total toll. Mhm.
Ich habe tatsächlich auf Amazon, glaube ich, die bestellt, mal so ein Dreierpack. Die sind ja auch echt teuer verglichen zu so normalen Kondomen, in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht mehr, was die... Naja, auf jeden Fall waren die echt irgendwie ziemlich teuer. Und die liegen aber noch bei mir zu Hause rum, weil ich noch keine Gelegenheit hatte, die auszuprobieren. Mhm. Aber ich kann mir das irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass die dann so halten. Weil diese haben ja irgendwie so zwei Ringe. Mhm. Und einen Ring steckt man sich ja quasi rein. Und den anderen lässt man irgendwie so draußen. Aber also hast du irgendwie damit schon mal Erfahrung gemacht? Oder kennst irgendwie jemanden? Oder weißt du, also wie das, also dass das halt dann nicht so raus... Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das dann nicht so mit rausflutscht oder so. Ja. Genau, oder mit reinflutscht. Also egal in welche Richtung. Auf jeden Fall irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen.
Also genau, das ist schon relativ, also ich fand es relativ komplex, das reinzusetzen. Also ich war froh, dass ich Gynäkologin bin. Ich fand es irgendwie nicht so einfach. Es ist natürlich drauf gezeichnet, wie man das jetzt machen muss und so. Und dann schiebt man das in die Vagina halt rein. Und das mit so einer Drehbewegung steht dann alles auf dem Beipackzettel drauf. Und das, woran man sich halt gewöhnen muss, ist, dass vor der Vulva halt so ein runder Kreis hängt, so ein runder Silikonring. Und wenn man dann sozusagen Sex haben möchte, vaginal penetrativen Sex, dann muss die Penetration sozusagen in diesen Ring erfolgen. Ja? Und das heißt also sozusagen, muss man sich jetzt mal vorstellen, und das ist halt auch ein gewöhnungsbedürftiger Gedanke vielleicht, man lernt dann jemanden kennen oder will mit seinem Langzeitsexpartner Sex haben, dann muss man das schon vorher reinmachen. Also weil so in der Minute des Sexes, glaube ich, ist das alles zu anspruchsvoll. Macht man vorher rein, lässt man drinnen, kann man stundenlang schon vorher reinmachen. Also kann man auch zum Beispiel mittags reinmachen und abends hat man Sex. Und dann macht man die Penetration in diesen Silikonring hinein und das geht dann schon. Es sieht halt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus mit diesem Ding vor der Vulva, aber ja, warum nicht?
Ja, sieht ja auch gewöhnungsbedürftig aus mit diesem Ding vor dem Penis, was man sonst so hat. Also.
Aber würdest du jetzt sagen, ist das genauso sicher wie ein Kondom? Also wenn Lenia das zum Beispiel bei einem Date oder so, bei einem Escort-Date benutzen würde, wäre sie dadurch genauso gut geschützt vor STIs wie mit einem Kondom? Oder würdest du sagen, ja, nicht so gut?
Sie ist auf jeden Fall genauso gut geschützt wie mit einem Kondom. Ein vaginal penetrierender Sexpartner, männlich, mit einem Penis sozusagen, ist noch besser geschützt, weil dieser Silikonring auch vor der Vulva liegt und so Teile des Vulvasekrets auch abfängt sozusagen. Also wenn man das richtig anwendet, dann ist der Schutz schon sehr, also mindestens genauso hoch wie mit einem Kondom.
Oh, okay, cool.
Super cool. Ich schreibe es auf jeden Fall auf meine Zielliste für dieses Jahr, das endlich mal auszuprobieren. Sie liegen ja immer schon bei mir zu Hause. Aber ja, das Kaufen ist
ja,
halt...
Ja, das ist auch witzig, irgendwie sozusagen mal zu probieren. Deswegen, also lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, ja, allein für den, dass man drüber lachen kann, wenn es schief geht oder so.
Genau.
Wir haben ja jetzt über verschiedenste Verhütungsformen gesprochen, aber ist dir irgendwie aufgefallen, dass wir eine wichtige Sache vergessen haben? Oder haben wir irgendwas Wichtiges vergessen, was zu Verhütung gehört?
Also auf jeden Fall haben wir die gängigsten und besten, sichersten Verhütungsmethoden genannt. Sogar das Femidom, das finde ich toll. Das ist viel zu unbekannt, finde ich. Und das lohnt sich immer auch mal, das ein bisschen so mit in den Fokus zu nehmen, weil es das einzige Verhütungsmittel für Frauen ist, wo sie eben auch barrieremäßig sexuell übertragbare Erkrankungen vermeiden können an ihrem eigenen Körper sozusagen. Ne? Nö, sonst gut. Also Sterilisation kann man auch noch immer besprechen. Ne?
Stimmt es aber, dass das irgendwie total schwer ist für Frauen unter 35, dass das irgendwie niemand, keine Ärztin, kein Arzt macht, weil die sagen, nee, du willst bestimmt später noch Kinder kriegen? Ich habe das irgendwie mal so gehört, dass da so Vorurteile sind und man das gar nicht so einfach bekommt dann irgendwie.
ja, eine Sterilisation, da ist schwer heranzukommen in einem gewissen Alter. Deswegen gibt es den sehr guten Verein Selbstbestimmt Steril e.V. Da kann man sich auf der Homepage informieren, welche Ärzte und Ärztinnen eben auch schon bei zum Beispiel 20- oder 18-Jährigen Sterilisationen durchführen. Und ich finde es immer total bizarr, weil man darf mit 18 wählen, man darf sich mit 18 für ein Kind entscheiden und alles Mögliche machen, aber man darf sich offensichtlich ganz oft mit 18 nicht für eine eigene Kinderfreiheit entscheiden, ja, oder für eine dauerhafte Verhütungsmethode. Und das finde ich immer total bizarr, dass das Menschen einem absprechen, dass man mit 18 oder mit 20 in der Lage ist zu überblicken, ob man diese Entscheidung jetzt treffen möchte oder nicht.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das nicht, also dass man dann irgendwie einen Fehler machen kann, aber es ist immer so, das ist doch trotzdem meine eigene Entscheidung, dann vielleicht einen Fehler gemacht zu haben. Und warum wissen andere Leute besser für mich, was ich dann später bereuen werde und was nicht oder so. Also und ja, ein Kind kann ich ja auch kriegen und dann bereue ich es vielleicht auch später und kann es dann auch nicht einfach wieder loswerden oder
auch nicht mal einfach wieder reinstecken.
Ja, aber andererseits, also es ist ja tatsächlich so bei Frauen, dass man das nicht rückgängig machen kann, soweit ich weiß, oder? Und da frage ich mich schon, warum setze ich mir dann nicht einfach eine Kupferspirale ein oder so? Dann bin ich ja auch auf jeden Fall, also muss ich mich um nichts kümmern und bin irgendwie safe und habe aber immer noch die Möglichkeit, mich halt später doch nochmal umzuentscheiden.
Also wir haben ja vorhin schon über künstliche Befruchtung gesprochen. Also das ist trotzdem noch möglich. Ah, ja, okay. Also man kann schon noch schwanger werden, wenn man möchte. Oder man kann auch diese, das ist ja Sterilisation, bei Frauen ist ja die Eileiter durchschneiden. Ne? Mhm. Also so, die Eileiter sind ja wie so ein Rohr und dann wird so ein Stückchen aus diesem Rohr rausgenommen. Und das kann man sogar auch noch wieder zusammennähen, sozusagen durch eine OP. Das funktioniert nicht immer wieder, aber funktioniert auch schon. Und Studien sagen aber auch, dass die Leute, die sich für eine Sterilisation jetzt in sehr jungen Jahren entscheiden, also 18, 20, 25, dass die, also dass die quasi das nie bereuen oder rückgängig machen lassen, sondern das sind Menschen, die haben so klar für sich das Konzept ihres Lebens ohne Kinder und auch zum Teil richtig große Angst vor schwanger werden und richtig großen Wunsch danach, wirklich nicht schwanger zu werden, dass die eben diese Lösung möchten.
Tja, warum ist das nicht? Denn, also ich hatte mich damit auch mal auseinandergesetzt, eben wegen meiner Problematik mit der Pille und mit der Kupferspirale, weil ich solche Schmerzen hatte mit der Kupferspirale und ich dachte, es gibt jetzt einfach keine Verhütungsmethode mehr für mich, bevor ich das mit der Hormonspirale für mich entdeckt habe. Dann habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das machen lassen soll. Und ich hatte dann tatsächlich auch sehr viel Angst, weil ich gelesen habe, dass man da das Risiko, dass das Risiko besteht, dass man sich dauerhaft hormonell sozusagen verändert. Also dass es so sein kann, dass man, ja, dass man irgendwas in seinem Körper sozusagen verändert, dass man dann auch depressiv werden kann oder sonstiges, weil einfach die Hormone nicht mehr so sind, wie sie mal davor waren.
Ja, nee, das ist ein Mythos. Das ist interessant, dass du es sagst, weil ich jetzt mich erinnere an diesen Mythos. Also da gibt's gar keinen medizinischen Hintergrund dafür. Aber manche, also es gibt da irgendjemand, der da was dazu geschrieben hat und das einfach behauptet hat, dass das so ist. Also das, da geht's eigentlich aber nicht sozusagen um die Methode, sondern um die, den psychologischen Effekt, dass man als Frau sozusagen keine Kinder mehr bekommen kann und dass das so eine Änderung in dieser Frau verursacht, dass sie sozusagen depressiv wird und hormonelle Verschiebungen und so. Das ist komplett frei ausgedacht.
Ach krass, das war ja nämlich der Grund, warum ich damals dem nicht mehr nachgegangen bin. Also ich habe das wirklich lange überlegt und weil ich dachte, so, es ist die einzige Möglichkeit für mich, weil ich habe auch schon die Temperaturmessmethode eine Zeit lang gemacht, also so verhütet, dass ich immer die Temperatur gemessen habe, was natürlich eigentlich auch, wenn man fehleranfällig ist, so wie ich, dann auch irgendwie riskant ist und so weiter. Also ich habe wirklich alle möglichen Sachen gemacht und dachte so, ja, Pille kommt für mich nicht mehr, also Hormone kommen für mich nicht in Frage wegen dieser Depression. Und dann habe ich das gelesen, dachte ja, vielleicht kann ich mich sterilisieren lassen. Und habe dann aber ganz schön stark davon Abstand genommen, weil ich dachte, das ist so risikobehaftet. Also würdest du sagen, nee, das ist gar nicht so risikobehaftet? Oder was sind da die Risiken?
Also wenn man sich jetzt eine Sterilisation anguckt, dann ist es schon bei Männern deutlich einfacher. Ne? Bei Männern muss man einfach hinter einen Hoden fassen. Da sind die Samenleiter und die kann man dann durchtrennen. Das ist wirklich ein einfacher Eingriff in Lokalanästhesie. Also
können wir bei einem Escort-Date eigentlich mal machen. Einfach mal den Hoden fassen.
Genau.
Wie, du willst kein Kondom benutzen? Ist, okay,
zack. Da sehe ich hohes Potenzial auf jeden Fall. Das ist nicht schwer. Und bei Frauen ist es halt schon mit einer Narkose und eine kleine Bauchspiegelung. Ne? Also wenn man mich jetzt fragen würde, rein aus sozusagen frauenermächtigender Perspektive, würde ich sagen, wenn das eine Paarbeziehung ist, die einigermaßen monogam ist sozusagen oder wo man sich dazu entscheidet sozusagen, dann ist schon die einfache Variante, dass dieser männliche Mensch sich die Samenleiter durchtrennen lässt. Ne? Das ist viel weniger aufwendig. Aber es gibt ja viele Situationen, wo es halt nicht funktioniert oder wo man halt vielleicht auch nicht nur diesen einen Sexpartner hat und vielleicht ein bisschen aufwendig ist, alle zu bitten. Wie auch immer, jedenfalls kann man die dann eine Sterilisation als Bauchspiegelung machen. Das ist auch kein riskanter Eingriff, aber man kriegt halt eine Vollnarkose. Das geht ambulant und so. Und in Deutschland sind interessanterweise 5-mal mehr Frauen sterilisiert als Männer oder 7-mal mehr, also doch wirklich deutlich mehr, obwohl es eben da diesen Unterschied gibt in der Schwere des Eingriffs. Ne? Also da gibt es den Sterilisationsgap sozusagen. Woran mich dieser Mythos übrigens erinnert, ist an diesen Abtreibungsmythos, dass eben Frauen auch durch Abtreibung so depressiv werden und so. Mhm. Das ist ja, hat sich auch in Studien gar nicht bestätigt.
Ach so, das ist so, das dachte ich auch, dass es so ist.
Ja, es ist so diese Idee, also die Funktion von einer Frau ist ja, Kinder zu bekommen, und wenn sie diese Funktion nicht erfüllen kann, dann ist es ja klar, dass sie dann depressiv werden muss. So.
Ja, da brechen wir zusammen, ne?
Wenn
wir
keine Kinder brechen, also komplett. Da fällt mir jetzt gerade noch so ein, die Pille danach. Also als ich diese Temperaturmethode gemacht habe, hatte ich auch einmal so die Situation, dass mir ein Kondom gerissen ist und ich dann die Pille danach nehmen wollte. Das war auch irgendwie nachts oder so abends irgendwie. Dann bin ich dann noch nachts zur Apotheke, mitten in der Nacht um 12 oder 1 stand ich dann da in der Apotheke. Und dann hat mich der Apotheker so in so ein Seitenzimmer mitgenommen und hat mir irgendwie erstmal so alle möglichen Sachen erzählt, so was es jetzt für Risiken hat, wenn ich die nehme, was ich war wie so ein Film, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern, aber ich dachte so, irgendwie ist das ganz schön weird hier alles. Würdest du sagen, die Pille danach ist wirklich so, also ist das was, also ich habe die ja dann genommen, ich hatte dann keine Nebenwirkungen, habe auch schon gehört von einer Person, die krasse Nebenwirkungen hatte. Würdest du sagen, da muss man auf jeden Fall belehren und das ist sehr nebenwirkungsbehaftet, die Pille danach?
Also da in vielen Teilen Europas gibt es die Pille danach einfach frei zu kaufen. Ne? Und in Deutschland haben wir uns extrem schwer damit getan, oh Gott, wenn die Frauen jetzt alle selbstbestimmt verhüten können mit der Pille danach oder jetzt auch so eine Hormonpille sollte auch rezeptfrei werden. Deutschland tut sich extrem schwer mit Frauenermächtigung und Frauen muss man immer belehren und dann muss der Apotheker dich ins Nebenzimmer zerren und dir das alles erzählen und so. Ich finde das sehr schwierig. Die Pille danach ist ein sehr nebenwirkungsarmes Medikament. Natürlich soll man das nicht irgendwie 5-mal im Zyklus nehmen oder 10-mal. Aber wenn man das, selbst wenn man es mehrmals pro Jahr nimmt, da passiert nichts. Ja? Da kommt kein dauerhafter Schaden und es ist schon in Ordnung. Da muss man jetzt nicht so ein Drama
drum machen. Ich dachte so, das ist jetzt richtig schlimm, dass ich genommen habe. Ich habe jetzt mich selber komplett abgefuckt für das nächste Jahr. Mm-mm. Das war so mein Take-out von der Session mit dem Apotheker. War dann so, das darfst du nie wieder, das darf einfach nie wieder passieren, dass du die Pille danach nehmen musst.
Ja, es ist ein bisschen interessant, weil es ist natürlich, was ist die dahinterstehende Message? Ne? Da ist eine Frau, die hat irgendwie Sex gehabt, das ist schon mal verwerflich. Mhm. Und dann hat sie auch noch, will sie jetzt auch noch nicht schwanger werden und siehste, hat nicht richtig aufgepasst und so. Das ist der deutschen Gesellschaft alles nichts. So selbstbestimmte Frauen, die selbstbestimmt über ihren Körper und so, da tun wir uns leider extrem schwer damit. Da müssen wir alle noch dran arbeiten.
Mhm. Ja, krass.
Okay, ja, es ist super spannend. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen, ich hoffe, ihr habt es nicht so sehr mitbekommen. Wir hatten hier ganz schön Internet- und Technikprobleme.
Internet-Turbulenzen.
Genau, deswegen ist die Qualität vielleicht auch nicht ganz so, wie ihr es sonst gewohnt seid. Und wir konnten auch nicht so ganz, wir haben eigentlich noch so 1000 Fragen auf unserem Zettel, aber das wird wohl diesmal nichts werden. Aber wir schauen mal, ob wir noch einen neuen Termin machen können. Dann hört ihr bald nochmal was von Mandy und von unseren ganzen Fragen, die noch so abseits von Verhütung und Endometriose sind.
Genau.
Genau. Aber ich glaube, hier so passt es jetzt erstmal. Und
jetzt haben wir eine Folge über Verhütung und Endometriose. Genau. Und die nächste Folge mit Mandy soll dann, ich wollte sie dann auch nach verrückten Sexunfällen aus der Frauenarztpraxis fragen. Aber das kommt dann in der nächsten Folge. Da müsst ihr dann euch noch gedulden.
Ja, genau. Also vielen Dank.
Da freue ich mich schon.
Ja, vielen Dank, Mandy, dass du dir die Zeit genommen hast aus deinem Urlaub mitten im Nirgendwo.
Wo das Internet noch so viel schlechter ist als in Deutschland. Hört.
Ja, bist du extra zu uns gekommen. Vielen Dank. Und genau, ihr könnt ja schon mal in der Zwischenzeit in Mandys Podcast reinhören, in den Gyncast, der ist auch unten verlinkt natürlich. Oder ihr könnt in der Zwischenzeit mal bei Patreon, bei Luisa und mir reinhören, wo wir uns immer so Stories erzählen. Oder diesen Podcast hier 5 Sterne geben. Das wäre auch eine tolle Zwischenbeschäftigung.
Oder alles zusammen, also alles gleichzeitig ist auch möglich.
Alles gleichzeitig funktioniert auch gut.
Genau, und dann hören wir uns wieder nächsten Freitag mit einer weiteren spannenden Folge.
Genau.
Und habt noch eine schöne Woche. Ein Wochenende. Jetzt ist ja dann Wochenende sozusagen.
Ja. Bis dann.
Bis dann.
Tschüssi. Ciao. Und tschüss, Mandy. Dank dir.
Ciao.
Geliebte auf Zeit.